Moin, wir sind die Küstenfräuleins. Hier kommen die Titten auf den Tisch.
Moin.
Ist es eigentlich okay, wenn meine Partnerperson auf wilde Partys geht ohne mich oder mit den Kollegas einfach nur einen Glühwein trinken geht? Wir haben eine Hörerin-Mail bekommen, da geht es ein bisschen darum, welche Freiheiten sind okay in der Beziehung und welche Grenzen darf ich vor allem meiner Beziehungsperson geben oder setzen? Wir wollen mit euch besprechen, was ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem treu bleiben und generell einfach mal gucken, was ist überhaupt gesund in so einer Beziehung? Hey, dürfen wir eigentlich alle machen, was wir wollen? Oder wo ist es okay, Grenzen zu setzen? Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei den Küstenfräulein.
Moin.
Ihr hört uns hier, weil wir sehr unterschiedlich sind, denn Roberta, die ist Business Coach, Life Coach und systemischer Coach.
Und Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin, also ganz was anderes.
Wir starten das neue Jahr mit ganz inspirierenden und motivierenden Nachrichten, die Roberta und ich bekommen haben über unseren Social-Media-Kanal bei Instagram. Und ich möchte das jetzt einfach gerne mit euch teilen, damit ihr einfach teilhaben könnt an dieser wirklich wohlwollenden Haltung von Menschen, die uns nicht folgen, uns auch nicht hören, es auch nie tun werden, aber die auf jeden Fall eine ganz klare Meinung zu uns haben.
So schön.
Ich würde gerne die Nachnamen mit vorlesen, mache es aber nicht, weil ich bin ja nett. Aber es wurde mit Klarnamen auch gepostet und man kann die Profile auch nachlesen. Also Björn hat uns geschrieben, ihr seid Sexismus pur. Respekt. Peter hat uns geschrieben, wenn ein Mann so einen Schwachsinn posten würde, wäre die, in Klammern, weibliche Hölle los. Ihr seid nichts als peinlich. Klaus hat geschrieben, will auch kein Mann wissen, was ihr zu sagen habt. Andreas hat zu mir, also mir Carina persönlich geschrieben, Carina, du bist so hässlich, du solltest deinen Maskenbildner verklagen. Und mit diesen motivierenden Nachrichten wollen wir das neue Jahr starten und hier einfach einen gepflegten Mittelfinger aussenden an alle Männer, die unseren Podcast bewerten, ohne ihn zu hören. Richtig schön, danke, dass ihr so eine klare Haltung zu uns habt. An dieser Stelle also ein großes Danke an alle Fräuleins und wer ein echtes Fräulein ist, weiß, Männer sind mitgemeint. Danke, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt. Danke, dass ihr Bock habt auf Selbstreflexion und auf ehrlichen Austausch miteinander.
Ich möchte auch noch mal einen persönlichen Dank aussprechen und zwar danke, dass ihr in eurem Bewusstsein wirklich irgendwo noch diesen Raum gefunden habt, um auch an uns zu denken und uns eure Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich finde das sehr, sehr schön. Es wird ja deutlich, wie wertschätzend das Ganze ist, dass ihr diesen Raum geschaffen habt für uns. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ich finde es toll.
Also du meinst jetzt nicht die Fräuleins, du meinst Klaus und Björn oder
wer? Ich meine Klaus, Björn und die anderen, dass sie wirklich in dieser ganzen Reflexion noch den Raum gefunden haben, auch uns zu reflektieren. Ich finde das toll. Wirklich schön.
Immer schön. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn die echten Fräuleins uns schreiben und uns ja auch nach unserer Meinung fragen. Und das hat Sarah getan. Sarah hat uns nämlich geschrieben, uns um unsere Meinung gebeten. Und das wollen wir uns mal anschauen. Sarah hat uns geschrieben an moin@küstenfräuleins.de.
Ganz genau. Sarah ist Folgendes passiert. Sie sagt, hallo Carina, hallo Roberta, mein Name ist Sarah, ich bin 32 Jahre alt, lebe in Hamburg und bin in einer Beziehung. Ich bin seit Beginn ein großer Fan eures Podcasts und möchte eine Situation schildern, die mich kürzlich ziemlich beschäftigt hat. Ich habe vorgeschlagen, mit einer ehemaligen Kollegin und einem ehemaligen Kollegen auf den Santa Pauli-Weihnachtsmarkt auf der Hamburger Reeperbahn zu gehen, einfach für einen Glühwein und ein nettes Gespräch. Daraufhin kam von ihm die Rückmeldung, dass seine Freundin damit nicht einverstanden sei. Diese Freundin ist zufällig meine Cousine, die ich vor etwa einem halben Jahr mit ihm verkuppelt hatte. Sie war sehr empört und meinte, der Weihnachtsmarkt sei zu sexualisiert. Dort liefen nackte Menschen herum und ein vergebener Mann habe dort nichts zu suchen. Wir haben ihr sogar angeboten, ebenfalls mitzukommen, was sie dennoch strikt abgelehnt hat. Das hat uns nur noch mehr verwirrt, weil es uns wirklich um nichts weiter als um ein entspanntes Treffen ging. Ich selbst bin auch in einer Beziehung und hätte kein Problem damit, wenn mein Partner dorthin ginge. Für mich gehört Freiheit ohne Erlaubnisdrama einfach dazu. Meiner Meinung nach sind keine Verbote nötig, wenn man sich vertraut. Abgesehen von diversen Strip-Shows, die man nicht besuchen muss, und etwas provokativer Dekoration konnten wir die Aufregung nicht nachvollziehen. Daher meine Frage an die Küstenfräuleins, wie viel Freiheit sollte man seinem Partner lassen und wo beginnen sinnvolle Grenzen in einer Beziehung? Tja, Sarah, das ist ein Ding.
Also ich habe mich mal geopfert, aus Recherchegründen auf diesen besagten Weihnachtsmarkt zu gehen.
Ja, ich auch. So selbstlos, wie wir sind, Sarah, haben wir uns direkt ins Getümmel gestürzt.
Ja, also ich war genau gestern da und ich spüre in meinem Schädel auch noch die Tatsache, dass ich dort gewesen bin. Und habe mir das tatsächlich dann einfach nochmal mit anderen Augen angeguckt. Also für alle, die eben da noch nicht waren, das ist ein Weihnachtsmarkt, der ist direkt auf der Hamburger Reeperbahn. Das ist ja die verruchteste Ecke Deutschlands. Also na klar, da findet Rotlichtmilieu statt auf der Reeperbahn. Wie man sich diesen Weihnachtsmarkt vorstellen kann, ist, da gibt es einen Stand mit Peniskerzen. Diese Peniskerzen haben die Namen derer, die uns Kommentare geschrieben haben und Nachrichten, die ich vorhin vorgelesen habe. Also diese Pimmelkerzen, die heißen Andreas und Klaus unter anderem.
Und Björn.
Also das finde ich so charmant. Sowas gibt es da und natürlich gibt es da, ja, sexuelle Dekoration. Unter anderem auch ein Bild, was da hinten projiziert wird auf eine große Wand. Natürlich, da sind die Leute leicht bekleidet und auch da brennt ein Penis. Zauberhaft einfach. Und diese Strip-Shows sind Shows, die finden irgendwie dreimal da am Tag statt. An der einen Bühne und da kannst du halt hingehen, kannst du auch auf die andere Seite gehen. Und so kannst du hingucken, kannst du lassen. Und es findet halt alles draußen statt. Es ist also kein Ort, wo Menschen nackt durch die Menge gehen und wo du auch nicht in Versuchung kommst, dich auf einen Penis zu setzen, weil im Zweifel hat er eine lange Unterhose auch noch unter seiner Jeans. Also es ist, finde ich, für mich, für Hamburg, natürlich ein Ort, der vielleicht sexueller ist als andere Orte in Hamburg. Aber es ist vor allem ein sehr angezogener Ort und ein stinknormaler Weihnachtsmarkt, zu dem man gerne geht, weil er lange auf hat. Und weil der so gut aufgeschüttet wurde, dass man wirklich keine kalten Füße kriegt, was ein richtig gutes Plus ist.
Ich möchte gerne was ergänzen, weil ich jetzt gerade ganz große Augen bekomme hier. Selbstverständlich war ich oft genug auf dem Kiez und weiß, wie es da zugeht. Ich war auch diverse Male auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt, aber ich oute mich jetzt hier wirklich schamlos. Ich habe mich auch mit KollegInnen da getroffen. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Also außer Peniskerzen und Penisnudeln ist mir weder eine Leinwand aufgefallen, noch habe ich überhaupt mitgeschnitten, dass da Strip-Shows stattfinden. Ich muss wirklich zugeben, für mich ist das, bis auf diese Nudeln und die Kerzen, im Grunde bis auf die, ein total normaler Weihnachtsmarkt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das damit zu assoziieren.
Ist es auch. Also mir ist in den Jahren davor nie irgendwas besonders aufgefallen, außer halt jetzt, weil ich besonders drauf geachtet habe gestern, ne?
Okay, hätten wir das.
Gut.
Sarah, ich kann deine Irritation total verstehen. Nun ist es aber ja so, dass diese beiden scheinbar sehr, sehr frisch zusammen sind. Das kann man jetzt zweierlei beleuchten. Auf der einen Seite dieses, wir gehören hier zusammen und wir sind hier einer Meinung und wir gegen den Rest der Welt. Dieses Gefühl ist am Anfang einer Beziehung ja besonders ausgeprägt, wobei vielleicht einfach die Fronten, an denen man da meint, kämpfen zu müssen, vielleicht noch mal kurz aus, noch ein bisschen geeint werden sollten. Andererseits finde ich, bei solchen Entscheidungen schwingt für meine Ohren immer diese Verlustangst mit. Genau wie du sagst selbst, wenn man einander vertraut, dann muss man diese Bedenken nicht haben. Er hat ja auch nicht angekündigt, mit ein paar Kumpels in ein Bordell zu gehen, sondern er hat angekündigt, mit ein paar KollegInnen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und das dann da so örtlich zu bewerten, ist schon so eine Sache. Also tatsächlich lässt das eventuell Rückschlüsse auf das einander entgegengebrachte Vertrauen schließen. Vielleicht sind beide sehr, sehr geläutert aus anderen Beziehungen, haben häufig Akte der Untreue erlebt und deswegen sind sie so getrieben von dieser Angst. Ich kann es nicht sagen, aber ich kann sagen, ich kann deine Irritation sehr, sehr gut nachvollziehen. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, gab es da noch Gespräche oder war es dann das jetzt auch? Also haben die gesagt, pfui, hinfort mit euch, ihr sündhaftes Pack, und gab es dann nichts mehr oder habt ihr darüber mal reden können, was der eigentliche Beweggrund dahinter vielleicht war?
Also bei mir gehen definitiv auch, wenn ich sowas höre, direkt die Alarmglocken an, weil ich war ja mal mit einem Partner zusammen, der wirklich so einen Zaun um mich errichtet hat und ich habe das ja selber gar nicht mitgekriegt, weil das so ein schleichender Prozess war und der Zaun wurde immer höher und immer höher und irgendwann dachte ich, das ist dann jetzt wohl so, ich kriege Liebe nur, wenn ich mich an diese Regeln halte und das führte ja dazu, dass ich mich irgendwann so eingeengt und und schrecklich fühlte, dass ich wirklich alle Mauern so dermaßen eingerissen habe und dachte, verpiss dich einfach. Also es macht mit einem, wenn man sich so einschränkt in seiner Freiheit, macht es mit einem irgendwann, also irgendwann wird dieses Gefühl so groß, ich bin unfrei, dass man diese ganze Partnerschaft nicht mehr will. Und das eigentlich nur, weil man eigentlich am Anfang verpasst hat, sich mal darüber zu unterhalten, wie stellen wir uns Beziehung vor, welche Freiheiten haben wir und welche Grenzen setzen wir uns. Also wo geht für dich Betrug los? Und damit meine ich jetzt nicht, man stimmt vorher ab, okay, ach, Betrug ist bei dir erst wenn ich meinen Penis irgendwo anders reinstecke. Deswegen kann ich ja überall rummachen, das meine ich natürlich damit nicht. Aber es ist schon wichtig, diese Regeln in der Beziehung einmal zu klären. Und für mich wäre das in der zukünftigen Beziehung super wichtig, abzustecken. Hey, es ist mir wichtig, mit meiner einen Freundin einmal im Jahr zum Ballermann zu fliegen. Und ja, ich weiß, das ist ein super sexualisierter Ort. Und es verlangt einem schon wirklich richtig viel ab, da treu zu bleiben. Aber das muss schon eine Beziehung hergeben. So viel Liebe und Vertrauen und Verbindung, dass man ja auch treu bleiben möchte. So, mir wäre es auch wichtig, keine Ahnung, in Segelurlaub zu fahren, weiß der Kuckuck, dass ich mit meinen Mädels losziehen kann und darüber nicht Bericht erstatten muss. Dass ich mich einfach wie ein freier Mensch fühlen darf. Natürlich ein Mensch, der in der Beziehung ist und dem Treue wichtig ist, aber dass ich trotzdem rausgehen kann und mich bewegen kann, wie ich das möchte. Und das sind einfach Dinge, die man abklären muss. Und für mich klingt es so, als hätten diese beiden Menschen ein stillschweigendes Abkommen getroffen. Sie hat wahnsinnig große Verlustängste, kann aus der Kindheit kommen, vielleicht wurde sie aber auch mal betrogen, kann alles sein. Mein damaliger Partner hatte Riesenverlustängste, weil sein Vater gestorben war und weil seine Mutter einfach auf ganzer Linie versagt hat. Also leider kann man da wirklich kein gutes Wort an ihr lassen. Die war einfach immer nur besoffen und nicht für ihn da. Und der einzige Mensch, der für ihn da war, der ist gestorben. Also hat ihn verlassen. Mhm. Und das ist total nachvollziehbar. Nur man kann das behandeln. Man kann eine Therapie machen. Man kann lernen, mit Verlustängsten umzugehen, die zu kommunizieren. Und es klingt aber so, als wäre der Mann in dieser Story, als hätte der regelrecht darauf gewartet, dass er endlich eine Frau kommt, die für ihn Grenzen setzt, weil er es vielleicht selber nicht kann oder weil er selber so ein Thema mit sich hat, dass er das ja gerne mit sich machen lässt. Also der hat es ja angenommen. Also in dem Moment, wo du sagst, für meine Freundin ist das nicht okay, vertrittst du das ja. Du kannst dich ja auch einfach mit den Mädels verabreden auf dem Glühwein und fertig. Also dass das überhaupt ein Thema wird, also finde ich ja schon komplett absurd.
Ja, mir kommt da so ein Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, Carina, dass auf dem Ballermann das Treubleiben ja teilweise schon schwerfällt. So nach dem Motto, die Verlockung sei ja viel zu groß. Ich glaube, das ist sehr individuell von Mensch zu Mensch. So wie du das sagst, ich weiß, dass du das so nicht meinst, aber so wie das sagt, wie du das sagst, könnte es klingen oder könnte man assoziieren, dass das Treubleiben in so einem Fall eher so eine unfreiwillige Sache ist und dass man das so macht, weil man das muss. Während andere sagen würden, aber treu sein ist doch ein Gefühl, das kommt doch von innen, das ist intrinsisch motiviert. Und das macht ja gar nicht möglich, dass man so eine Verlockung hat. Also natürlich ist man ja nicht völlig blind. Man sieht ja sicher beim Ausgehen und beim Partymachen oder auch beim Ballermann-Getöse Menschen, bei denen man sagen würde, ach, ist ja auch lecker, ne? Täte ich auch gerne mal nackt sehen. Aber es geht wahrscheinlich bei vielen gar nicht mal so weit, dass man denkt, ach verdammt, jetzt muss ich ja treu sein, sondern es ist einfach nur so ein Genuss am Umsehen vielleicht. Das würde ich gerne nochmal ergänzen, weil ich kann mir vorstellen, dass das einige so verstehen könnten und ich weiß, dass du es so nicht gemeint hast. Dann kam mir aber dadurch eine Idee, diese Strip-Shows und auch Ballermann, das sind ja Orte, an denen man nun mal leicht bekleidet ist, an denen man viel vom Körper sieht und da können eventuell auch bei der Partnerin des Kollegen diverse Ängste entstehen, nicht nur Verlustängste, sondern eben auch dahinter kann tatsächlich so eine Art Body-Issue stehen, dass sie Sorge hat, ein anderer Körper könnte schöner wirken, dass sie selbst, und das kenne ich ja von mir selber auch, dass man dann denkt, die sehen ja alle viel, viel schöner aus und die sehen viel durchtrainierter und viel dies und viel das und viel gebräunter und viel makelloser und was weiß ich, ja, keine Zellulite und dit und dat, was wir nicht alles kennen. So, das heißt, die Chance, dass jemand anders attraktiver sein könnte, als man sich selbst fühlt, die ist vielleicht erhöht in so einer in so einer Situation oder in dieser Konfrontation mit dieser Frivolität. Was mich aber umso mehr wundert ist, ich hatte ja gerade schon gefragt, gab es eigentlich noch ein Gespräch und wieso zum Kuckuck wird denn dann nicht vorgeschlagen, lass uns einfach woanders hingehen? Ich könnte mir fast vorstellen, ich mutmaße das jetzt einfach mal so ganz frech, dass auch der Besuch eines anderen Weihnachtsmarktes mögliche Ängste ausgelöst hätte. Einfach die Tatsache, jemand geht aus, Alkohol ist im Spiel und man ist so ein bisschen bezaubert und enthemmt. Und Weihnachtsmärkte haben ja nun bekanntlich etwas Bezauberndes. Das ist so niedlich und die Weihnachtszeit und es klingeln die Glöckchen und die Lichterchen und das, was weiß ich, Schring, Schring und Glühwein. Das setzt ja nun mal so ein bisschen so ein paar Hemmnisse frei, außer Kraft. Und vielleicht hätte sie woanders auch Angst gehabt. Man hätte einfach schlicht und ergreifend vorschlagen können, also ich sag mal in Richtung des Kollegen zu sagen, wisst ihr was, keine so gute Idee, meine Partnerin hat so ein bisschen Schwierigkeiten damit, können wir nicht auf einen anderen Weihnachtsmarkt gehen. Zack, wäre die Sache vom Tisch gewesen und hätten sich alle getroffen und dann hätte man darüber nochmal kurz reden können. Dass aber nun der Kollege komplett mit einsteigt und vielleicht, und so liest es sich für mich ja, ein Treffen gar nicht erst stattfindet, da frage ich mich, wäre das jetzt nötig gewesen? Und was steht dahinter? Und ich glaube, es geht dir, Sarah, auch gar nicht darum zu verstehen, was diese Frau da beschäftigt, sondern wir reden jetzt nur darüber, was für mögliche Ursachen das Ganze haben auslösen können. Und von Verlustangst über Unzufriedenheit mit sich selbst und mit dem Körper und so weiter, da können da so viele Dinge mit reinspielen. Und ich glaube, ich würde es einfach mal behaupten, das wird ein Thema sein, das die beiden noch miteinander bekommen. Also es ist ja offensichtlich jetzt schon Thema. Und je länger diese Beziehung andauert, je mehr Routine und Alltag da einzieht, desto häufiger kann so eine Sache da aufploppen. Also, falls ihr uns hört, wenn ihr drüber reden wollt, sind wir euch da.
Robsi ist zufällig Coach.
Ja, also, wenn das kein Thema zwischen euch werden soll, ruft mich gerne einmal an.
Ja, es ist ja schon Thema. Also, ja. Allein, dass sie sich darüber zu Hause unterhalten mussten und dass sie ja auch nicht bereit war, einfach mitzugehen. Also, wenn ein Ort schon so angeblich frivol ist, ist es für eine Partnerschaft ja auch was Schönes eigentlich. Wenn du jetzt in der Theorie, was ja nicht mal passiert wäre, aber hättest du gesagt so, boah, wir gehen jetzt hier zu viert zur Strip-Show, gucken da bei der Bühne mal zu. Dann gehst du doch nach Hause und denkst, Schatzi, also eigentlich kann das ja nur positiv sein, weil sind wir ehrlich, die meisten Körper sind halt schöner als der eigene. Schon allein, weil wir uns selber nicht mit den Augen sehen, wie wir andere sehen. Mhm. Das ist einfach so. Wir können exakt gleich aussehen, ist in der Regel nie der Fall, aber wir könnten genau so aussehen und hätten bei uns trotzdem was zu bemängeln. Ja. Also im Zweifel sind die anderen immer schöner. Und dann kannst du halt sagen, wir holen uns Appetit und gegessen wird zu Hause. Also das kann ja auch ein Gewinn sein für eine Beziehung, deswegen verstehe ich sowas nicht. Und ich möchte gerne tatsächlich den Ballermann-Faden nochmal aufnehmen, warum ich das gesagt habe. Mhm. Man unterscheidet ja zwischen aktivem und passivem Treubleiben. Und ich finde, es ist halt ein Riesenunterschied, ob ein Partner dir, eine Partnerin dir treu bleiben möchte. Wenn du beim Beispiel, stellen wir uns jetzt vor, dieser Weihnachtsmarkt wäre auch nur 10% so wie der Ballermann, dann hättest du einen Raum voller Möglichkeiten. Also einen Raum voller Optionen. Und vielleicht haben auch 10% der Anwesenden Bock auf dich, finden dich irgendwie schön, finden dich anziehend, so. Dann ist es doch an dir zu entscheiden, ich will jetzt aber treu bleiben. Und deswegen sehe ich das gar nicht so negativ, wie es bei dir eben angekommen ist. Ich finde das total cool, wenn mein Partner da steht, mein potenzieller Partner der Zukunft, den ich nicht habe. Aber wenn der da steht auf dem Ballermann und da ist jetzt so eine 1,80 Blondine mit langen Beinen, das Gegenteil von mir, und möchte den gerne ablecken und mein Partner sagt nö, dann finde ich das gut. Und dass der trotzdem die Frau anguckt und denkt, boah, ist eine geile Sau, das steht ihm doch zu. Und das finde ich ja auch schön, wenn er in seinem Kopf diesen Abgleich macht. Die Frau ist, in diesem Moment wirkt sie perfekt auf mich, weil ich habe Wodka getrunken, es ist der Ballermann, alles ist hier schön, ich bin leicht, ich bin glücklich, ich bin entspannt. Und trotzdem entscheide ich mich, hey, da zu Hause sitzt Carina 1,64, kurze dunkle Haare und ein dicker Hintern. Ich finde die Maus trotzdem geiler. Und vielleicht gucke ich mir aber die Blondine an und denke, oh, ich habe jetzt auch Bock, wenn ich wieder zu Hause bin, dann möchte ich meine Süße aber auch vernaschen. Das ist ja zutiefst menschlich. Die Leute sprechen es nur immer nicht aus. Was soll denn dieses ganze Geschisse? Alle Menschen in der Beziehung, warum gucken denn Männer ständig Frauen hinterher? Und Frauen gucken aus dem Auto auch ständig Männern hinterher. Hey Leute, wir sind doch alle nur Menschen. in einer Beziehung zu sein heißt doch nicht, ich ziehe einen Zaun um meine Sexualität.
Ja, aber es ist tatsächlich ja, dass dieses treue Empfinden löst ja der andere im Gesamtpaket aus. Man findet den ja, ist ja meistens so das, der Klassiker, man nähert sich irgendwie an, weil man irgendwas reizvoll an dem anderen findet und da spielt ja das die äußere Erscheinung immer auch irgendeine Rolle. Natürlich ist sie nicht Klar. das Wichtigste, aber genauso wenig ist eben auch nur das Auftreten das Wichtigste. Es ist ja immer ein Gesamtpaket irgendwo und treu ist man ja nicht dem dicken Hintern zu Hause oder den kurzen dunklen Haaren, sondern man ist ja dem Menschen treu, weil man einfach das Gefühl hat, zu diesem Menschen zu gehören und auch zu dem gehören zu wollen. Ich fand das jetzt nur gerade, ich musste gerade so schmunzeln, weil so wie du das gerade sagst, haben wir definitiv auf jeden Fall wahrscheinlich erfolgreich vermittelt, dass der Ballermann ein Ort der Sünde ist.
Ja, ist es.
Also falls die deine Cousine und dein ehemaliger Kollege das hören, liebe Cousine, Ballermann, nein, no can do, das wird noch viel schlimmer als der Santa Pauli Weihnachtsmarkt. Also definitiv muss man da ran. Ich persönlich finde, wenn dieses Thema aufkommt, besser gleich drüber reden und genau gucken, worum geht's da eigentlich. Ja, und ich finde es sehr schön, Sarah, dass du und dein Partner so gar nicht denkt. Ich glaube, das ist eine sehr wohltuende, entspannte Haltung, die man einander entgegenbringen kann und macht es möglich, auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren. Ich habe mich sehr gewundert. Ich habe zu dem Punkt, passt es gerade, ich habe vor ein paar Wochen eine alte Schulkameradin wieder getroffen, mit der ich damals Abi gemacht habe, also vor 400 Jahren im Ruhrgebiet. Und die hat mir so aus ihrem Leben erzählt und dass sie einen Partner hat, mit dem sie sehr, sehr glücklich ist. Und die beiden haben tatsächlich, also ganz crazy, die haben tatsächlich so ein Commitment miteinander. Also dieses Commitment besagt, dass wenn einer ganz doll, also rein sexuell betrachtet, ganz doll Lust auf etwas hat, was er in dieser Beziehung nicht bekommen kann. Also vielleicht irgendeine Neigung entwickelt oder eben das testen möchte, was der andere nicht zu geben bereit ist. Oder wenn einer von beiden vielleicht Lust auf gleichgeschlechtlichen Sex hat, was der andere dann ja auch nicht geben könnte, dann darf das gerne mal ausprobiert werden. Dafür haben sie besondere Regeln festgelegt, an die sie sich auch halten. Aber das scheint da ganz, ganz gut zu klappen. Und wir haben uns ja nun ewig lang nicht gesehen und da habe ich gedacht, alle Achtung, dass sowas geht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nun habe ich ja solche Ideen auch nicht. Und ich behaupte jetzt mal ganz selbstbewusst, dass mein Mann die auch nicht hat. Aber ich glaube, dass wir uns das sagen könnten, wenn wir die hätten. Und die beiden haben tatsächlich so einen ganz freien Weg für sich gefunden und sind super glücklich. Also, und das empfinden die auch gar nicht als Betrug oder als Fremdgehen, sondern es sind dann immer nur so Ausflüge in eine sexuelle Welt, die sie gerne mal unternehmen möchten. Und damit sind die dann auch voll zufrieden. Für mich wäre es nichts, das ist natürlich auch immer eine, das muss ja auch zur Persönlichkeit passen. Für mich wäre das nichts. Und für meinen Mann, glaube ich, wäre das auch überhaupt nichts. Aber die haben sich da irgendwie echt gefunden. Und das ist, jetzt wo ich mich dran erinnere, das totale Kontrastprogramm zu einem Paar, das seit einem halben Jahr zusammen ist und jetzt schon anfängt, sich einzusperren. Das ist spannend, also wie unterschiedlich Menschen ihre Beziehungen leben. Wirklich spannend. Aber ich möchte nochmal meine Telefonnummer in den Raum werfen.
Aber es ist in deinem Beispiel ja auch nichts anderes, als da hat ein Paar in seiner Beziehung Freiheiten und Grenzen verhandelt, genau. Nach den eigenen Bedürfnissen.
Ganz genau.
Und das ist ja die Empfehlung für alle. Und jeder Ort, bei den beiden, von denen Sarah uns jetzt geschrieben hat, ist ja, da ist doch jeder Ort, wie du sagst, der Ballermann ist Sünde, da ist jeder Ort Sünde. Also für mich ist dann jeder Ort ist Sünde, wo ich hingehe, wenn ich Bock habe, Leute kennenzulernen. Mhm. Dann kann das Restaurant nebenan Sünde sein, der Karneval ist sowieso Sünde, das Oktoberfest, das ist ein Heulenfeuer dann. Aber jeder abendliche Barbesuch oder Theaterbesuch ist dann ja Sünde, wenn du dich so einschränkst. Also deswegen, ja, besprich halt in deiner Beziehung, was geht und was nicht geht. Und ehrlicherweise fände ich es als Partnerperson deutlich attraktiver, wenn mein Partner, meine Partnerin mir aktiv treu ist. Das heißt, sich in Situationen, wo sich Gelegenheiten bieten, sich entscheidet, meine Beziehung ist mir wichtiger, als dass jemand in seinem goldenen Garten so eingesperrt ist, dass sich gar keine Gelegenheit bietet, weil das ist einfach passiv. Da findet keine Entscheidung für dich und für die Beziehung statt, weil wenn jemand eingesperrt ist, ja, also dann gibt es keine Gelegenheit und dann macht es aber auch irgendwann mürbe, weil alle Menschen mögen irgendwie Freiheit und Selbstbestimmung.
Ich bin über ein Wort in deinem Bericht, Sarah, sehr gestolpert, das mir unheimlich gut gefallen hat. Das habe ich vorher noch gar nicht gehört. Sieh mal eine an, da ist man dann Coach ja ein Jahr aus und dann hört man so ein Wort nicht. Aber wahrscheinlich eine deiner Kreationen, das Erlaubnisdrama. Es ist ein richtig gutes, das ist echt ein richtig guter Begriff. Da weiß ich gar nicht, was ich besser finde, das Wort Erlaubnis oder das Wort Drama, aber beide zusammen treffen es wirklich auf den Punkt zu sagen, warum muss man sich überhaupt Erlaubnisse erteilen? Also das hat ja etwas so Konstruiertes. Das ist so ein, das impliziert ja, dass sich hinter dem, was man da lebt, ein Regelwerk verbirgt, dem man sich beugen muss. Wer auch immer diese Regeln aufgestellt hat, also diese Regeln, so wie du es gerade genannt hast, im Sinne, wie Carina das gerade sagte, man hat miteinander Regeln für einen bestimmten Zusammenhang oder für einen bestimmten Bedarf, muss es ein Regelwerk geben, damit das nicht ausufert und nicht und eben auch irgendwo unter Kontrolle bleibt. Dafür braucht man halt Regeln, das stimmt. Aber so wie du das sagst, Sarah, dieses Regelwerk, was darf ich und was darf ich nicht, das ist für mein Empfinden viel zu wenig erwachsen. Denn das erinnert mich so an Kindheiten. Man darf nicht nach 18 Uhr nach Hause kommen, man darf nicht heimlich fernsehen, man darf nicht heimlich an die Naschi-Schublade gehen, man darf nicht anderen Leuten irgendwas klauen, man darf nicht spicken in der Arbeit und so. Und so ein bisschen klingt das so. Und wenn man dann permanent um Erlaubnis für irgendetwas fragen muss, dann gibt das echt ein Drama. Und deswegen finde ich dieses Wort Erlaubnisdrama ist wirklich richtig, richtig gut. Und eventuell darf ich es mir mal leihen.
Also Sarah, wir würden deine Haltung definitiv unterschreiben. Und was das Couple da jetzt draus macht, wird uns interessieren, wenn du uns mal eine kleine Info schickst, wenn es doch nochmal zu einem Treffen kommt mit den beiden. Ob die denn überhaupt noch Lust haben auf eine Freundschaft mit dir. Auf jeden Fall finde ich es schade und da ist Robsi ganz sicher meiner Meinung. Es ist einfach schade, wenn Kollegialität, die einfach heutzutage extrem wichtig ist in Berufen, war sie schon immer, aber jetzt ist es einfach, ja, es ist, wir haben jetzt ein Bewusstsein dafür, wenn Kollegialität zurückgestellt wird, weil man in der Beziehung einige Themen nicht klar hat. Das finde ich wirklich einfach richtig schade. Da verpasst man etwas, eine Chance auf andere gute Beziehungen, die das Leben ja bereichern, denn sonst hättest du ja nicht Gelegenheit gehabt, die beiden zu verkuppeln. Wärst du nicht Teil ihres Lebens schon gewesen, hättet ihr nicht eine gesunde Beziehung gehabt. Und da sollte man, wenn man in Beziehung geht, immer drauf gucken, gibt es jetzt Beziehungen, die meiner Beziehung zum Opfer fallen? Und wenn ja, bin ich damit einverstanden? Und wenn nein, wo ist das Problem?
Ich würde sogar fast so ein bisschen drastischer sagen, kann ich überhaupt damit einverstanden sein, wenn eine wirklich etablierte, liebgewonnene und wichtige, wertgeschätzte Beziehung zu einem anderen Menschen durch das Erscheinen eines anderen Menschen auf meiner Lebensbildfläche plötzlich leiden muss oder womöglich gefährdet wird? Kann ich das überhaupt akzeptieren? Und wie viel hat mir dann diese andere Beziehung vorher bedeutet, wenn ich die einfach so wegwischen kann für eine neue Liebe? Wenn es wirklich gute, also jetzt sprechen wir hier von ehemaligen Kollegen, das ist vielleicht nicht so schwer zu bewerten wie so eine richtig etablierte Freundschaft zu jemandem. Aber wieso nicht? Wenn einem das wichtig ist, zu ehemaligen KollegInnen Kontakt zu halten, dann kann das für einige Menschen genau den gleichen Stellenwert haben. Aber es ist ja nicht selten, dass auch Freundschaften tatsächlich leiden oder abgebrochen werden, weil ein neuer Partner ins Spiel kommt. Und da frage ich mich echt ganz oft, kann ich das überhaupt akzeptieren? Kann ich damit einverstanden sein? Und bin ich vielleicht für den ersten Moment zähneknirschend einverstanden, aber knirsche halt schon mit den Zähnen. Das ist ja, das zeigt mir dann ja, dass ich so richtig dahinter, also nicht so richtig dahinter stehe und mir das schon so ein bisschen Kummer macht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt hochkocht, dass ich ja damals diese liebgewonnenen Menschen in den Wind geschossen habe oder mich ihnen abgewandt habe, das wird irgendwann hochkommen. Also ist irgendwie, glaube ich schon, dass einen das irgendwann packt.
Hast du das denn schon mal erlebt? ja. einer vergangenen Beziehung?
Ich habe das in Coaching, in diversen Coaching-Situationen natürlich schon häufiger gehört und ich habe das auch schon erlebt. Ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass ich plötzlich nicht mehr, oder wir, also die Clique sozusagen, plötzlich nicht mehr wichtig waren. Nun ist es ja, man muss ja auch unterscheiden, in welcher Lebensphase man dann steckt. In der Pubertät ist das nicht so ganz selten. Ich glaube, da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass junge Menschen, die in der Pubertät stecken, ihre Emotionalität gerade so derartig neu entdecken, dass für die Gefühle sehr viel intensiver wirken und sehr viel von pubertierenden Menschen sehr viel intensiver wahrgenommen werden. Da ist also jedes Drama noch viel dramatischer und so weiter. Und da ist natürlich dann auch so eine neue Liebe so sagenhaft, dass dann die Freunde plötzlich nicht mehr so wichtig erscheinen. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Bei erwachsenen Menschen passiert das aber auch gelegentlich. Und da sind immer alle ganz, ganz doll erschrocken. Und das gibt nicht selten echte Dramen, weil dann ja häufig auch die Familien irgendwie verflochten sind und so weiter. Das passiert nicht so ganz selten. Aber ich habe selten, um nicht zu sagen, fast, also eigentlich nie, erlebt, dass eine Person, die einer anderen den Rücken gekehrt hat für Partnerin oder Partner, viel später jemals gesagt hätte, und das war richtig so. Die meisten bereuen das dann.
Ja, ich erlebe das natürlich Mitte 30 zuhauf, dass Menschen, die jetzt Familie gründen, es irgendwie nicht mehr so schaffen, sich bei FreundInnen zu melden. Aber das kommt dann von ihnen selbst und nicht, also einfach aus Zeitmangel und nicht, weil die Partnerperson gesagt hat, so, das lässt du jetzt. Also nee, jetzt genau. Haben wir Kinder, jetzt brauchst du deinen besten Freund doch nicht mehr. Mhm. Und dann ist es eben auch leichter, zu diesen FreundInnen zurückzukehren oder sie wieder zurück ins Leben zu holen, wenn man sagt, hey, war nicht geil, aber ich bin jetzt wieder da. Was aber wirklich schlimm ist, ist dieses Gefühl, und das habe ich auf Freundinnenseite auch schon öfter erlebt, dieses, ah, okay, sie ist jetzt verliebt. Okay, jetzt werde ich geghostet. Also jetzt finde ich einfach nicht mehr statt in ihrem Leben. Generell finde ich schon schlimm, aber wenn dann noch die Partnerperson sagt so, nö, also zu Carina hast du jetzt mal keinen Kontakt mehr, habe ich ein Problem damit, dass du der täglich schreibst, weil du sollst ja mir schreiben. Da würde ich zu jeder Frau nur sagen, lauf.
Ja, ja.
Run.
Ja.
Wirklich, also ab Tag 1, wenn mir ein Partner versucht, solche Grenzen zu setzen, verpiss dich. Ist also für mich eine absolute Red Flag, geht gar nicht. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich darf mit dir nicht dreimal am Tag telefonieren, um dir, was weiß ich, zu erzählen, weil er ist ja jetzt meine Nummer 1, nee, sorry. Geht gar nicht los. Wenn hier meine wichtigsten Beziehungsmenschen, wo ich in Beziehung über Jahrzehnte oder Jahrende investiert habe, und wenn es nur Monate sind, ist ja egal, man kann ja auch neu eine beste Freundin gewinnen. Und dann kommt irgendwer daher, neu Teil meines Lebens, und heißt das nicht gut? Das finde ich ja sowas von schlimm.
Ist es auch, mir fällt da gerade ein, zwei Dinge. Wenn du mich abends anrufst und mein Mann und ich gucken gerade, keine Ahnung, eine Serie, wir gucken nicht besonders oft und nicht besonders viel Fernsehen, aber wenn das dann gerade so ist. Und du rufst an und ich nehme dann so, und mein Mann merkt, das Gespräch läuft jetzt los. Und ich nehme so eine ganz bestimmte Position ein, so diese ich telefoniere jetzt Position. Dann schaltet der schon völlig wortlos den Film aus, seine PlayStation an und begibt sich in die Welt seines Spiels, weil er genau weiß, ich bin jetzt weg.
Okay, ciao.
Und da käme der gar nicht auf die Idee zu sagen, das finde ich jetzt aber doof und ich finde, du hast viel zu viel Kontakt zu Carina. Also er wüsste, dass er auf ganz furchtbar hilflosem, verlorenem Posten wäre. Das macht er dann einfach. Mir fällt aber ein, dass tatsächlich gerade vor ein paar Tagen ich mit meiner Tochter sprach und ihre beste Freundin ist momentan sehr traurig. Sie hat viel Kummer, weil, und das passt hervorragend dazu, ihr allerbester Freund, mit dem sie unheimlich viel geschrieben und telefoniert hat und den sie immer getroffen hat und der ganz oft bei ihr war, der hat jetzt eine Freundin und sie freute sich auch ganz doll für den, aber der stellte plötzlich von einem Tag auf den nächsten den Kontakt ein und sagte dann, ich kann mich nicht mehr mit dir treffen, ich kann auch keinen Kontakt mehr mit dir haben, meine Freundin möchte das nicht. Und dann versuchte die beste Freundin meiner Tochter dann zu erklären, das ist aber doch wieso denn, wir sind doch schon so lange befreundet und so. Und dann gab es ein paar Gespräche und er ging da kaum noch drauf ein. Also hat ihr eigentlich gar keine Möglichkeit gelassen, das irgendwie zu besprechen. Und fortan reagierte er nicht mehr auf sie. Und dann blockierte er sie, obwohl zwischen denen ja niemals ein Streit war. Also die waren einfach richtig innig und eng befreundet.
Blockieren ist ein richtig harter Arschtritt.
Ja. Und machte das alles, weil die neue Freundin das so wollte. Und nun hat er auch auf allen Social-Media-Kanälen seine Accounts gelöscht, weil die Freundin nicht möchte, dass er da verkehrt.
Run.
Ja.
Lauf.
Jetzt kann das Mädchen, ich kenne sie auch nicht, also doch, ich kenne sie schon, aber ich kenne den Freund nicht. Jetzt kann das Mädchen auch gar nichts mehr dagegen tun, ist natürlich super traurig. Naja, und meine Tochter versucht natürlich irgendwie für sie da zu sein, aber man hat ja dann nicht nur diesen einen besten Freund, also meine Tochter ist ja nur auch sehr eng mit ihr befreundet, aber einen Menschen, den man wirklich so lieb hat und so immer im Alltag hatte, wenn der auf einmal so wegbricht ohne Grund, das ist schon wirklich traurig. Der fehlt einem dann halt auch und er fehlt ihr halt.
Und ich finde, es ist ein super Beispiel dafür, dass es wirklich generationenübergreifend ist, dass Menschen diesen Furz im Hirn haben, Männer und Frauen können nicht miteinander befreundet sein. Also diese bloße Unterstellung, er hat einen Penis, sie hat eine Vulva, auf jeden Fall gibt es da immer ein darunterliegendes sexuelles irgendwas. Ich finde das so 1955 und das finde ich krass, weil das so sozialisiert wurde, dass ja sogar die Gen Z und die Generation danach glauben, das ist halt so. Mhm. Und ich spreche mich selber davon nicht frei. Ich weiß, mit 27 habe ich so einen Lehrer gedatet und in seiner Bubble, also in seinem engsten Freundeskreis, waren es alles Frauen. Er hatte eine beste Freundin, dann hatte er so drei Besties und das waren auch alles Frauen. Und ich hatte mit 27 so ein Riesenthema damit, dachte mir, die wollen alle mit dem schlafen, auf jeden Fall. Und ja, rückblickend war das total unreflektierter Bullshit von mir, weil maybe, baby, hatten die ja sogar mal Sex, sei es drum, ist ja egal. Dann haben sie aber danach beschlossen, spätestens, ja, lass mal lieber Freundschaft machen, funktioniert irgendwie besser. Mhm. Und heute, ich meine, es ist auch nicht 100 Jahre her, heute ist es für mich eine absolute Red Flag, wenn ein Mann keine Freundschaft zu Frauen führt. Weil das heißt für mich immer unterbewusst, ey, eine Frau ist immer gut zum Ficken, eine Frau ist gut zum Heiraten, eine Frau ist gut für deinen Haushalt, aber sie ist es nicht wert, sie ist nicht gleichwertig genug, um mit ihr befreundet zu sein, weil sie keinen Gewinn sonst in deinem Leben darstellt, wenn du nicht mit ihr schlafen kannst.
Kann in vielen Fällen so sein, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, also aus eigener Erfahrung, dass es auch einige Männer gibt, die einfach nicht wissen, wie sie so eine Freundschaft führen sollten. Oder mit sich selber irgendwelche Ängste oder Selbstwertdinge haben, so dass sie das Gefühl haben, da keinen Zugang zu finden. Also es erfordert ja schon auch irgendwo Anpassungsfähigkeit und ein gewisses Maß an Empathie, mit einem Mann befreundet zu sein als Frau und auch andersrum. Und das können halt einige nicht. Also
ist ja auch okay, aber reicht für mich halt nicht an der Stelle, kann ich so sagen. Muss ja jeder für sich selber wissen, aber für mich wäre das nicht ausreichend. Mhm. Also wie viel Verständnis kann jemand für Frauen haben, wenn er keine in seinem Leben hat, außer die, mit der er schläft und seine Mutter. Und das ist immer, können wir eigentlich auch nochmal eine Folge drüber machen, Thema, wie grenze ich mich von meiner Mutter ab? Denn ich erinnere mich an eine Mutter, die mich mit einem Partner beim Sex überrascht hatte, weil sie einen Schlüssel zu der Wohnung hatte. Toll, never forget.
Oh je.
Mhm. So viel zu übergriffigen Müttern, war toll. Und Söhnen, die sich nicht abgrenzen.
Wenn ich es mir recht überlege, Carina, dann möchte ich eigentlich auch nicht, dass du andere Freundinnen neben mir hast. Also keine anderen Freunde, auch nicht, auch weder männliche noch weibliche FreundInnen.
Ja, ich werde direkt Kündigungsschreiben aufsetzen.
Ja.
Die Küssenfräuleins können leider nur funktionieren ohne dich, lieber XY.
Genau.
Ja, ich mache so einen Serienbrief einfach.
Genau.
Ja.
Aufgrund eines akuten Ausschließlichkeitsanspruches an meine Person erkläre ich unsere Verbindung nun für beendet.
Oh.
Ja.
Oh, stell dir das vor.
Das wäre furchtbar.
Ah, Freundschaftskündigungen sind. Die tun weh.
Ja.
Ausgesprochen wie unausgesprochen. Ändert sich eigentlich nichts, ne? Ja.
Ja, mir hat tatsächlich im letzten Jahr eine, ich sag mal Freundin, denn dafür hielt ich sie, aufgrund eines Vorfalls, von dem ich nicht mal wusste, dass er sie so verärgert hat, die Freundschaft gekündigt. Also ich hatte etwas getan, was sie so doll verärgert hat, dass sie nicht mal mehr bereit war, mit mir darüber zu sprechen, sodass ich gar nicht aufklären konnte, dass es sich da um ein Missverständnis handelt. Und ich hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwie mit ihr zu sprechen. Ich bin nun auch ein bisschen zu selbstbewusst und zu stolz und auch ein bisschen zu alt, um 40 Mal zu schreiben, aber können wir nicht, aber hör doch mal und dies und das. Das täte ich gar nicht. Wenn ein Mensch sich so entscheidet, ist es so, da frage ich einmal nach oder vielleicht zweimal und dann war's das. Aber sie hatte mich auch instant blockiert.
Mhm.
Und du sagtest ja gerade schon, blockieren ist echt schlimm. Finde ich auch schlimm und ausgesprochen unerwachsen, es sei denn, jemand stalkt einen richtig. Das ist was ganz anderes, ne? Wenn jemand echt übergriffig und aufdringlich
wird. Das ist ja komplett nicht vergleichbar.
Das ist nicht vergleichbar. Wir hatten hier eigentlich einen sehr guten Kontakt und der wurde dann sofort beendet. Das hat mich sehr, sehr erschrocken. Ich mag diese Person im Prinzip immer noch gerne, weil ich halte sie eigentlich für eine tolle Frau. Ich bin jetzt nicht böse deswegen, ich bin halt einfach nur total erschrocken, aber ich nehme es halt so hin.
Ja, ich wurde ja auch mal von einer Freundin blockiert, während wir eigentlich im Austausch darüber waren, was da in Schieflage geraten war. Und heute habe ich immer noch Angst, ihr zu begegnen.
Das glaube ich. Ja, das ist halt so ein unschöner Ausgang irgendwie. Und warum auch? Man kann doch auch sagen, das, was bis hierhin passiert ist, macht es mir nicht möglich, mich weiter mit dir befreundet sein zu wollen oder so. Aber ich wünsche dir noch alles Gute. Oder ich möchte einfach nicht mehr mit dir mich treffen, mit dir sprechen. Aber diese Aufgeräumtheit haben halt viele Menschen gar nicht. Es ist echt schlimm. Und einen Ausschließlichkeitsanspruch an einen Menschen zu stellen im Übrigen, zum Beispiel in Beziehungen, indem man sagt, ich möchte nicht, dass du weggehst, ich möchte nicht, dass du ausgehst und Spaß hast, kann eigentlich nicht gut ausgehen. Grundsätzlich nicht. Es sei denn, beide ticken genau gleich. Aber ob das dann nun so gesund ist, das will ich jetzt nicht bewerten. Das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Wenn nicht jetzt, dann später. Aber irgendwann wird's das.
Also wenn Menschen in Beziehung sind und schon diese Ausstrahlung haben, wir gegen den Rest der Welt, da möchte ich immer schon schreiend weglaufen.
Mhm.
Also ich finde nichts schlimmer als diese Haltung.
Mhm.
Sorry, Leute, ihr seid Teil dieser Welt. Und wenn ihr mit der Welt nicht einverstanden seid, dann guckt mal, wie ihr die Welt vielleicht besser machen könnt. Wie ihr die Welt um euch herum schöner machen könnt.
Mhm.
So, das gehört ja auch zum ganzen Universum dazu. Aber wir gegen den Rest der Welt. Wollt ihr zusammen auf eurem Sofa verrotten? Und wenn einer stirbt, und das ist nun mal nicht unwahrscheinlich und altersunabhängig, es kann immer irgendwas sein. Oder wenn einer sich trennt oder was auch immer passieren kann, dann bist du Mutterseelen allein auf dieser Welt und hast dich auch noch selber dafür entschieden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. I wish you what.
Und wie viel Persönlichkeitsanteile des anderen brauchst du, um dich selbst zu definieren?
Ne? Ja.
Also warum brauchst du den anderen so doll? Natürlich braucht man den anderen für Geborgenheit, für körperliche Nähe, wenn man einander liebt und so weiter. Aber ich brauche, das Glück kommt aus einem selbst, auch wenn es ein abgedroschener Spruch ist, er ist tatsächlich so wahr wie abgedroschen.
Mhm.
Und viele definieren sich ja wirklich sehr über die andere Person. Und wenn die dann abtrünnig wird und wenn es nur für den Abend ist, dann fehlt halt ein Stück von einem selbst. Und das ist auch so ein Bereich, den ich nicht mehr so für so gesund halte. Wenn man sich selbst so verliert, weil der andere nicht da ist. Das ist, ach, ich weiß nicht. Problematisch, Carina, das ist problematisch.
Ja, und es ist vor allem nicht so romantisch, wie die Welt es romantisieren möchte.
Ja.
Einfach nein.
Einfach nein.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch zum Abschluss der Tipp der heutigen Folge für euch. Das ist der Podcast von Dr. Johanna Degen. Das ist eine richtig coole Maus. Die ist Sozialmedien- und Arbeitspsychologin, beschäftigt sich sehr viel mit Beziehungen und sie hat einen richtig geilen Podcast, der heißt Liebeslabor. Finde ich richtig gut. Die hat sehr moderne Ansichten, was Beziehungen, Grenzen, Freiheiten, Regeln, wie auch immer anbelangt. Finde ich sehr geil. Ich mag ihren Humor sehr und wer unseren Humor mag, mag auch Johanna Degen. Bin ich ziemlich überzeugt von. Ansonsten wünschen wir euch viel Liebe, Lust und gute Laune fürs neue Jahr.
Und Freiheit.
Und Freiheit. Ja. Ich habe auch große Dating-Ziele fürs neue Jahr. Und wenn ihr Dating-Stories habt für unsere Kategorie Doppel-D-Dating für Dummies, schickt uns das gerne bei Instagram oder schickt uns das an moin@küstenfräuleins.de. www.nettoleben.de. Ansonsten sagen wir, wie immer, bis später.
Bis die Tage.